mit dem Brennglas.
Politik näher betrachtet.
So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück aus einer etwas längeren Winter- und Weihnachtspause. Das obligatorische gute und gesunde neue Jahr an alle spare ich mir jetzt mal. Schließlich haben wir schon Ende Januar. Das heißt, fast 2 Monate ist es jetzt erstaunlicherweise schon her, dass wir uns das letzte Mal gehört haben an dieser Stelle. Umso schöner, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder vielleicht auch erstmals, dann willkommen bei uns. Aber wie meist üblich im ersten Monat des Jahres, es ist sehr kalt. Zumindest hier bei uns. Und bei uns heißt in München. Wir sitzen hier aber nicht zusammen, sondern nehmen, wie mittlerweile ebenfalls üblich, auch diese Folge von Mit dem Brennglas remote auf und haben zum Zeitpunkt unserer Aufnahme Samstagnachmittag, den 24. Januar, es ist gerade etwa 18 Uhr. Und wer ist wir? Wir sind auch in diesem Jahr Raphael Schulz, das bin ich. Und?
Mein Name ist Xiao Zhen. Herzlich willkommen auch von mir.
Servus Xiao, schön, dass auch du wieder zurück bist. Tja, es ist kalt, sagte ich. Und das nicht nur, weil ich heute noch keine Hose anhabe, wenngleich das für manche vielleicht TMI ist an dieser Stelle.
Muss man das wissen. Gut, jetzt wissen wir es halt, gell? Also es ist
ja, ob ihr wollt oder nicht, ich werde ja sehen, ob der Kollege es drin lässt im Schnitt morgen. Naja, jedenfalls, kalt bedeutet ja oft auch schneller mal erkältet. Das heißt, zum Einstieg in dieses Jahr Podcast, daher die Frage, oder besser gesagt die Feststellung erstmal, dass ich fit und gesund bin, aber jetzt die Frage, Xiao, wie geht's dir?
Ja, das freut mich zunächst für dich, dass du fit und gesund bist. Wie geht's mir? Ja, ich habe seit ein paar Tagen tatsächlich so rechts ein bisschen Flankenschmerzen. Ich glaube, ich habe mir bei meinen Rückenübungen ein bisschen was gezerrt.
Du kannst Rückenübungen machen?
Tja, du kennst halt immer noch nicht alle Facetten von mir, Herr Kollege.
Ja, also, das nach, das ja, nach ja. 4 Jahren oder noch länger, aber ja.
Ja, okay. Naja, gut, glücklicherweise hatte ich gestern dann Physio und heute schon etwas besser.
Können wir denn dann heute überhaupt aufnehmen? Oder kannst du so lange gar nicht sitzen?
Wird sich herausstellen. Ich denke, das wird schon passen.
Naja, dann steht der heutigen Folge. Im Übrigen ist es die 64. dieses Formats. Ja, nicht mehr allzu viel im Wege. Apropos dieses Formats. Das Format unserer Sendung wollen wir zum Start in das neue Jahr ab jetzt auch ein bisschen neu bzw. etwas anders gestalten. Tja, Anlass ist zum einen das neue Jahr selbst. Ich meine, ein neues Jahr eignet sich ja durchaus immer mal wieder, neue Dinge auszuprobieren, Vorsätze umzusetzen, die man dann spätestens im Februar wieder über Bord wirft.
Ja, irgendwelche Vorsätze braucht man.
Ja, richtig, genau. Aber wir hoffen, dass wir unseren Vorsatz, was den Podcast angeht, oder unsere Vorsätze an das etwas andere Format nicht so schnell brechen. Wobei das auch auf euch und eure Resonanz und Rückmeldungen ankommt. Naja, und der zweite Anlass, etwas zu ändern, ist ja quasi ein Jubiläum, was wir heute fast auf den Tag genau feiern können. Denn vor ziemlich genau 4 Jahren, Xiao, weißt du noch wann genau, haben wir unsere allererste Folge veröffentlicht.
Ja, dürfte so ziemlich gegen Ende des Monats gewesen sein.
Ja, da sind wir ja jetzt auch. Ja, deswegen sage ich ja ziemlich genau auf den Tag.
Ja. Ein paar Tage 29. später, würde ich sagen. Ne?
Ja. 29. Januar 2022. Da wurde das Brennglas geboren. Seitdem wird hier Politik näher betrachtet. Und seither hat sich am Format ja auch schon das ein oder andere verändert. Ja, wir sind jetzt aber lange Zeit eigentlich bei einem Stiefel geblieben. Also mal wieder Stiefel putzen, dachten wir uns. Und wie sehen sie also nun aus, unsere neuen oder neu geputzten Stiefel? Wir schaffen, naja, zumindest temporär eine Rubrik ab, die es in ihrer bewährten Form bereits seit, ich habe nochmal nachgeguckt, Folge 5, also fast seit Beginn des Podcasts gibt. Seit Ende März 2022 haben wir, na, zumindest fast jeder Folge ein Brennglas-Update vor dem Hauptthema vorangestellt. Also eine kurze und kompakte Zusammenfassung von meist zwei, manchmal auch drei, politischen Ereignissen oder Entwicklungen während der folgenfreien Zeit, die es uns wert schienen, mal zu updaten oder eben kurz ein Hauptthema flankierend darüber zu informieren. Aber vor allem das Kurz wurde in den vergangenen Folgen doch meist etwas lang, was nicht nur an mir lag, wie jetzt vielleicht manche, die mich kennen und wissen, ich rede gerne, behaupten würden.
Ich lasse es mal so stehen.
Vor allem dann wurden sie eben länger, wenn wir statt zwei, wie ich gerade sagte, auch mal drei Updates gemacht haben oder eben das Thema, das wir geupdatet haben, einfach unseres Erachtens ein bisschen umfangreicher war und es mehr Input brauchte, um da ein Gesamtverständnis herzustellen, was uns ja dann auch immer wichtig war und ist. Wir glauben einfach, es schärft den Fokus aufs Hauptthema, das ja auch titelgebend ist und wegen dem wahrscheinlich die meisten von euch einschalten, wenn nicht vor dem Kern der Folge noch 15 bis 20 Minuten, das etwa war die übliche Länge unserer Updates, und damit manchmal die Hälfte der Sendezeit über was ganz anderes gesprochen wird. Und auch circa 40, 45 Minuten, auf die wir uns im Schnitt eingependelt haben, was unsere Folgenlängen angeht, scheinen manchen von euch immer noch zu lang. Da wir den Podcast ja aber in erster Linie, das hat sich in all den Jahren nicht geändert, für euch machen, wollen wir solchen Feedbacks Rechnung tragen. Und wenn man die Aufmerksamkeitsspanne von heute in Insta-Reels misst, ja, sind wir ehrlich, dann sind 45 Minuten in der Tat lang. Also ist das vielleicht einfach diese kürzere Aufmerksamkeitsspanne, die neue Lage der Nation? Naja, wobei, die sind schon deutlich länger.
Grüße an die Kollegen.
So oder so, wir wollen in 2026 also durch den Wegfall der Updates thematisch dichter und dadurch aber vielleicht auch ein bisschen kürzer werden und hoffen, eure Aufmerksamkeit dadurch eben mehr auf das Kernthema zu lenken, um das es in jeder jeweiligen Folge gehen wird.
Genau, die nächste Anmoderation wird auf jeden Fall kürzer versprochen.
Ihr merkt, das Gefrotzel zwischen uns hat sich nicht verändert. Was sich sonst noch ändert an unserem Format, an unserem Podcast, das wird eher hinter den Kulissen geändert. Ja, mal sehen, ob ihr was merkt. Es wird aber eines gleich bleiben, es wird ein politisches Kernthema einmal im Monat von uns geben. Schreibt uns gerne, was ihr denkt, wie euch das Brennglas ohne Updates gefällt oder auch, wenn ihr sie vermisst. Vielleicht gibt's ja irgendwann dann eine Wiedergeburt der Updates. Reinkarnation politischer Kurzformate sozusagen. Dazu wäre es aber vielleicht hilfreich zu wissen, für die neu Eingeschalteten sozusagen, wie ihr uns erreichen könnt. Da wäre zum einen unsere Mailadresse, das ist post@mit-dem-brennglas.de. Oder ihr guckt mal in eure Shownotes unter dieser Folge, da findet ihr weitere Kontaktmöglichkeiten über unsere Social-Media-Kanäle, Facebook und Instagram. Ja, nehmt Kontakt zu uns auf und lasst auch gerne neben Feedback des neuen Formats mal eine Themenidee da oder auch sonst Kritik, Lob, Anregungen, Fragen, Wünsche. Wir sind da gerne offen, nutzt gerne die Kanäle, die euch zur Verfügung stehen. Genug jetzt, bevor ich den nächsten Seitenhieb kriege, ab ins Thema für heute.
Ich hätte jetzt noch 10 Sekunden gewartet.
Glück gehabt, aber los geht's, komm.
Ja, ich sag's vorweg, wie ihr ja vielleicht schon am Folgentitel erkannt habt, werden wir heute nichts Weltpolitisches besprechen und behandeln. Die internationale Politik ist zurzeit durchaus spannend, ohne Frage.
Oder beängstigend.
Ja, vielleicht.
Beides wahrscheinlich, ne? So ein Stück weit.
Ja, schon. Aber
und sie ist nicht an uns vorbeigegangen. Aber trotzdem, was haben wir vor?
Nee, aber wir haben uns gedacht, wir wollen es in der ersten Folge des neuen Jahres mal etwas entspannter angehen. Und deshalb widmen wir uns heute auch passend zur Grippezeit. Ich dachte, du bist gesund.
Geht schnell. Ja, wäre ein schlechter Gag, ich weiß.
Ja. Probier mal Algovir, vielleicht kannst du es noch abfangen. Also jedenfalls wollen wir uns mal einem vergleichsweise profanen Thema widmen, das hierzulande kürzlich vom Bundeskanzler mal wieder aufgewärmt wurde. Worum geht's? Friedrich Merz hat den aus seiner Sicht zu hohen Krankenstand in Deutschland kritisiert. Bei einer Wahlkampfveranstaltung am vergangenen Samstag in Bad Rappenau nahe Heilbronn sagte er, Beschäftigte kämen hierzulande im Schnitt auf 14,5 Krankentage im Jahr. Das entspreche fast 3 Wochen, in denen Menschen aus Krankheitsgründen nicht arbeiten. Mert stellte dazu die Frage, ist das wirklich richtig? Ist das wirklich notwendig?
Naja, halten wir fest, er kann zumindest rechnen. Ausgehend von der 5-Tage-Woche hat er recht, also seine mathematischen Fähigkeiten hat er unter Beweis gestellt, aber mehr noch ist die Frage.
Jedenfalls müsse man seiner Meinung nach nun darüber sprechen, wie man Anreize setzen könne, damit mehr Menschen ihrer Arbeit tatsächlich nachgingen. Als Beispiel nannte er die Möglichkeit der telefonischen Krankschreibung. Diese gibt es mit mehreren Unterbrechungen zwischendurch seit 2020. Wir erinnern uns, Corona-Zeit. Und seit dem 7.12.2023 ist eine telefonische Krankschreibung unter bestimmten Voraussetzungen eben dauerhaft wieder möglich. Also wenn der, die Patientin der Praxis bekannt ist, sowie keine schwere Symptomatik vorliegt. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, kann die Ärztin oder der Arzt nach telefonischer Anamnese die Erstbescheinigung über eine Arbeitsunfähigkeit für bis zu 5 Kalendertage ausstellen.
Genau, und vielleicht kann man an der Stelle kurz ergänzen, für die, die jetzt denken, naja gut, keine schwere Symptomatik, wie will man das telefonisch beurteilen? Hier ist wichtig, was der Xiao gerade sagte, nach telefonischer Anamnese. Das heißt, der Arzt, die Ärztin wird schon Symptome abfragen und wird dann selbst einschätzen, je nachdem, was erzählt wird. Naja, ist das jetzt ein leichtes Infektsymptom oder vielleicht doch was Größeres? Und wenn die Ärztin aufgrund der Anamnese dann zu dem Ergebnis kommt, es sind leichte Symptome, dann greifen sozusagen diese 5 Kalendertage, die in der ersten AU auch telefonisch ausgestellt werden können.
Richtig, genau. Bei schwerer Symptomatik
wird bei
kann man ja das auch nicht mehr rechtfertigen, ne? Und verantworten, dann nicht die Praxis nicht aufzusuchen.
Ja, nur um nochmal klarzustellen, diese leichte Symptomatik ist jetzt nichts, was der Patient festlegt, ruft beim Arzt an, ich bin leicht krank, sondern das wird schon abgefragt, genau.
Jetzt drängt die Union aber darauf, diese niederschwellige Möglichkeit der Krankschreibung wieder abzuschaffen. Während das in der Corona-Zeit nachvollziehbar gewesen sei, stelle sich heute die Frage, ob das weiterhin sinnvoll sei, so Merz. Darüber müsste man auch mit dem Koalitionspartner SPD sprechen. Sein Ziel formulierte der Kanzler so: Am Ende müsste Deutschland gemeinsam eine höhere volkswirtschaftliche Leistung erreichen, als das derzeit der Fall sei. Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen möchte oder soll jetzt die Regelung zur telefonischen Krankschreibung überprüfen. Dem Tagesspiegel sagte sie, die Regierungsparteien hätten sich im Koalitionsvertrag darauf verständigt, Missbrauch auszuschließen und, Zitat, genau das werden wir angehen und die aktuellen Regelungen auf den Prüfstand stellen. Wir brauchen praktikable Lösungen. Soweit nicht überraschend.
Ja, aber du hattest ja zu Beginn von einem profanen Thema gesprochen. Ich meine, wir beschäftigen uns ja nicht zum ersten Mal mit Friedrich Merz' Mindset. Und das Muster ist im Übrigen nicht nur bei ihm oft die Adressierung eines real existierenden Phänomens mit eigenwilligen Schlussfolgerungen, so will ich mal sagen, und fragwürdigem Fokus bei der Problemlösung. Die Implikationen, die sich daraus ergeben, sind aber keineswegs so profan und eindeutig, wie der Bundeskanzler es darstellt. Ist also eine niederschwellige Möglichkeit zur Krankschreibung tatsächlich die entscheidende Ursache für einen hohen Krankenstand und das dringendste Problem in diesem Zusammenhang, das angegangen und gelöst werden muss? Ich frage zurück, ist das wirklich richtig? Ist das wirklich notwendig, Herr Merz? Naja, schauen wir uns mal an, was an den Behauptungen von Friedrich Merz überhaupt dran ist. Um das handfest zu machen, lohnt ein Blick in die Statistik, der jedoch zugleich durchaus nicht unproblematisch sein kann. Zumindest dann, wenn man Werte aus Deutschland, in dem Fall die Statistik der Krankheitstage pro Jahr und Arbeitnehmer, international vergleichen möchte. Und zumindest implizit tut der Kanzler das ja durchaus, wenn er zugespitzt formuliert behauptet, die Deutschen seien zu häufig krank. Und bevor man über Abschaffung oder Beibehaltung von telefonischer Krankschreibung diskutiert, muss man daher 2 Fragen sauber trennen, wie ich finde. Erstens, sind die Krankheitstage hoch im Vergleich zu wem oder zu was? Zweitens, selbst wenn sie hoch sind, liegt das tatsächlich an der telefonischen Krankschreibung oder vielleicht an ganz anderen Faktoren? Fangen wir daher mit einer Zahl an, die in der Debatte ständig fällt und auf die sich auch der Kanzler bezieht. Das Statistische Bundesamt Destatis sagt, Im Jahr 2024 waren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland durchschnittlich 14,8 Arbeitstage krankgemeldet. Gleichzeitig wird dort erklärt, ein Grund für den Anstieg im Vergleich zu 2021 kann die Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung seit dem 1. Januar 2022 sein, weil dadurch Arbeitsunfähigkeiten vollständiger erfasst würden, vor allem eben auch kurze.
Und wenn wir aber höherer Krankenstand hören, denken wir schnell an mehr Krankheit oder mehr Blaumachen. Ein Teil kann aber schlicht heißen, wir zählen heute genauer als früher. Vor 2022 mussten Beschäftigte die AU aktiv an Krankenkasse und Arbeitgeber bringen. Mit der elektronischen AU läuft das digitaler und in vielen Fällen eben vollständiger. Und bezüglich der internationalen Vergleichbarkeit heißt es, wir zählen anders. Denn eine klare Rangliste ist bei Krankheitstagen eher schwierig. Warum? Ja, oft vergleichen wir nicht nur Gesundheit, sondern vor allem Regel- und Meldewege. Stellt euch das eher wie bei einer Polizeistatistik vor. Wenn in Stadt A jede Kleinigkeit konsequent gemeldet und erfasst wird, in Stadt B aber vieles gar nicht angezeigt wird, dann sieht Stadt A in der Statistik schlimmer aus, obwohl die Realität nicht zwingend schlechter sein muss. Bei Krankheitstagen ist es ähnlich. In manchen Ländern braucht man sehr früh eine ärztliche Bescheinigung, in anderen kann man mehrere Tage einfach selbst erklären, dass man krank ist. Dazu kommen Unterschiede bei Lohnfortzahlung, Karenztagen und Kontrolle im Betrieb. Und all das beeinflusst, wie viel am Ende offiziell in den Zahlen landet. Genau deshalb warnt auch die Europäische Kommission ausdrücklich, Verwaltungs- und Sozialversicherungsdaten sind zwischen EU-Ländern nur schwer vergleichbar, weil die Systeme so unterschiedlich funktionieren. Für internationale Vergleiche empfiehlt man deshalb eher standardisierte Befragungen, also Daten, bei denen überall nach derselben Logik gefragt wird, statt dass überall anders gezählt wird. Heißt übersetzt, wenn jemand sagt, Deutschland ist in Europa ganz vorne oder Deutschland ist im Mittelfeld, lohnt sich immer die Gegenfrage, welche Statistik ist das und was wird da überhaupt erfasst? Denn im Ländervergleich steckt oft mehr Meldeverfahren als medizinische Realität in den Zahlen. Beziehen wir uns daher lieber auf deutsche aktuelle Zahlen. Wir haben beispielhaft noch die vom Informationsdienst des Instituts der deutschen Wirtschaft herangezogen.
Ja, dort zeigt sich folgendes Bild. Die jährlich wiederkehrenden Erkältungswellen sorgen zwar schon immer für einen Anstieg der Ausfallzeiten in Herbst- und Wintermonaten. Seit 2022 ist die Ausfallquote in dieser Zeit aber deutlich höher. Jedoch seit der Einführung der elektronischen AU im Jahr 2022 werden vor allem die saisonal schwankenden Atemwegserkrankungen besser abgebildet. Also könnte auch dies eine Erklärung für die seither höhere Zahl sein. 2025 waren im Monat Februar, also saisonbedingt einem klassischen Grippemonat, rund 8%, genau genommen 7,7% der Beschäftigten, die bei Betriebskrankenkassen versichert waren, krankgemeldet. Der Monat Februar ist also der mit dem höchsten Wert, zumindest nach den Daten des Informationsdienstes des Instituts der deutschen Wirtschaft. Spricht man jedoch nicht von Prozenten, sondern wie Friedrich Merz von Fehltagen pro Jahr, ergibt sich eben, sicherlich je nach Quelle, in etwa der vom Kanzler genannte Wert, den er, wie erwähnt, vom Statistischen Bundesamt zitiert. Ein Anstieg der Daten fällt aber ziemlich genau, das sagten wir bereits, mit der Einführung der EAU zusammen, die jetzt eben einfach genauer erfasst als früher. Heißt also, wir sind seither nicht zwingend einfach mehr krank, sondern es wird, wie schon erwähnt, einfach anders gezählt. Und daran, finde ich, sieht man auch, wir hatten es ja gerade, dass international die Daten schwer vergleichbar sind wegen anderen Rechtslagen, wegen anderen Zählweisen. Und ich finde, auch hier differenziert der Kanzler ein bisschen wenig, weil eine andere Zählweise ist ja schön und gut, aber wenn sich die Zählweise innerhalb des eigenen Landes ja seither auch verändert, durch Einflüsse der EAU, dann hätte ich mir da schon ein bisschen differenziertere Darstellung gewünscht, als die, die er vornimmt.
Ja, ich glaube, das war noch nie so seine Stärke.
Zu differenzieren, ja gut, das hinzu zu dieser Undifferenziertheit und eben dieser anderen, aber genaueren Zählweise, die wir seit der EAU auch in Deutschland haben, kommt noch ein entscheidender statistischer Faktor, der auch unabhängig von dieser EAU für sich genommen schon Bände spricht und eben eher darauf hindeutet, dass der Kanzler hier eine Scheindebatte aufgemacht haben könnte. Immerhin zielt die Debatte um die angeblich zu kranken Deutschen ja gerade vor allem auf eine Überprüfung der telefonischen Krankschreibung, bei der es, gemessen an den Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag, ja darum geht, Missbrauchsmöglichkeiten einzudämmen.
Nach Informationen der Wochenzeitung Die Zeit hält die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein die Debatte über telefonische Krankschreibungen für eine, Zitat, Phantomdiskussion. Die Probleme des vergleichsweise hohen Krankenstandes in Deutschland seien nicht durch die relativ geringe Zahl telefonischer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung begründet, teilte der KV-Vorsitzende Frank Bergmann in Düsseldorf mit. Nach Angaben des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung machen telefonische Krankschreibungen bundesweit nämlich lediglich 0,9% aller Fälle aus. Die Daten stammen vom Herbst 2025. Außerdem sollte man mitbedenken, dass in der Rechnung des offenbar sehr gesunden Regierungschefs Krankmeldungen erst dann auftauchen, wenn sie länger als 3 Tage dauern, da sie in der Regel erst dann vom Arzt an die Kassen gemeldet und somit auch erst dann statistisch erfasst werden. Heißt, 14,8 ist eine offizielle, saubere Zahl, aber sie bildet kurze Ausfälle nicht vollständig ab. Folglich, und auch wenn wir anerkennen, dass die Fehlzeiten ein Problem für Betriebe sind, ergibt sich die Kernfrage von vorhin hier noch einmal. Ist die telefonische Krankschreibung wirklich der Treiber?
Ja, der Ökonom Nicolas Ziebart vom Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung sagt dazu sinngemäß, nach deren Analysen habe die telefonische Krankschreibung zu keinem Anstieg der Krankschreibung geführt. Zu Beginn der Einführung seien sie sogar gesunken. Das wiederum stärkt die gerade genannten gerade einmal 0,9% und legt nahe, dass die telefonische AU eben kein wirklich notwendiger bzw. wirkungsvoller Hebel sein dürfte. Weil man schon dazu sagen muss, wenn er sich schon an diesen 14 stört, ne, unser Herr Bundeskanzler, dann kann man davon ausgehen, dass die Dunkelziffer, also ich sag mal die kürzeren Ausfallzeiten, die eben nicht erfasst sind, ja sogar noch höher sind, dann möchte ich ehrlich gesagt nicht wissen, wenn wir diese Zahl jetzt heranziehen würden, was er dann sagt. Dann würde man wahrscheinlich sagen, Deutschland ist arbeitsunfähig oder so, ja.
Ja, arbeitsunwillig, wie auch immer. Ne?
Aber nochmal zurück zu Herrn Ziebart. Er ergänzt seine Einschätzung nämlich noch um einen entscheidenden Satz. Selbst als die Telefon-AU zeitweise ausgesetzt war, wir sagten ja vorhin mit mehreren Unterbrechungen, sei in den Daten kein auffälliges Muster erkennbar gewesen. Das ist ja ein ziemlich starkes Gegenstück zur politischen Intuition des CDU-Chefs, die so ungefähr lauten könnte, niedrigschwellig gleich missbrauchsanfällig. Es bedeutet nicht, dass Missbrauch ausgeschlossen ist. Ne? Also natürlich wird es immer Leute geben, die gewisse Systeme unterwandern und für sich ausnutzen. Das ist beim Bürgergeld so, das wird hier so sein. Aber es ist halt so, dass es wiederum wie beim Bürgergeld damals und der Diskussion um härtere Sanktionen um einen, wie gesagt, vergleichsweise sehr geringen Teil von wirklich Betroffenen geht. Ne? Wir reden von insgesamt 0,9%. Das heißt, die, die aber davon das dann ausnutzen, das ist ja dann ein nochmal kleiner Anteil.
Ja, davon kann man ausgehen.
Aber gut, was bedeutet all das? Es bedeutet, der einfache Kausalsatz Telefon-AU macht Krankenstand hoch ist bislang nicht solide belegt, jedenfalls nicht so, wie man es für eine Abschaffung derselben eigentlich bräuchte. Aber nochmal, das scheint dem Bundeskanzler ja herzlich gleichgültig. Wobei man dazu sagen muss, bevor man uns jetzt undifferenzierte Berichterstattung vorwirft, wir sagten es ja, die Regelung soll ja erstmal nur auf den Prüfstand. Von Abschaffung ist ja aktuell noch nicht gesprochen. Also schauen wir mal, was die Überprüfung ergibt. Ja, und jetzt lohnt sich aber eben nochmal ein Schritt zurück. Was ist diese Telefon-AU eigentlich genau? Denn viele stellen sich vielleicht vor, ein Anruf ist gleich ein gelber Schein. Aber tatsächlich ist das Regelwerk hier enger. Wie eingangs erwähnt, wurde am 7. Dezember 2023 beschlossen, dass bei leichten Erkrankungen oder Krankheitssymptomen, wenn keine Videosprechstunde möglich ist, die AU nun auch dauerhaft wieder telefonisch ausgestellt werden kann. Aber nach telefonischer Anamnese. Und die Patientin oder der Patient muss der Praxis bereits bekannt sein. Und es geht auch eben nur um eine AU für kurze Zeiträume. Im Kern, wie vorhin erwähnt, von bis zu 5 Kalendertagen. Das heißt, wo man ja schon einen Missbrauchsriegel sozusagen vorgeschoben hat, ist zu sagen, okay, ich bin eigentlich bei Herrn Dr. Müller in der Behandlung, der kennt mich. Aber jetzt will ich mal eine Woche blau machen. Ich rufe mal die Frau Dr. Meier an im ganz anderen Stadtteil. Die wird mir dann schon telefonisch meine Krankschreibung ausstellen. Genau das ist ja unterbunden. Allein dadurch, dass eben eine Regelung ist, naja, man muss zumindest in der Praxis bekannt sein. Das Bundesgesundheitsministerium jedenfalls hat genau diesen Beschluss und die Möglichkeit der telefonischen Krankschreibung dauerhaft wieder einzuführen seinerzeit begrüßt und die Zielrichtung betont, Praxen sollen entlastet und Bürokratie abgebaut werden, unnötige Arztbesuche sollen vermieden werden und damit gerade in Infektzeiten sollten volle Wartezimmer reduziert werden. Also, telefonische Krankschreibung ist nicht regellos, sondern ein Instrument für typische Kurzausfälle, Erkältung, leichter Infekt, Magenschmerzen, was auch immer. Bei Menschen, die die Praxis bereits kennt. Die Idee ist nicht Bequemlichkeit, sondern Versorgung und Infektionsschutz plus Entlastung der Praxen.
Ja, es lässt sich also Folgendes festhalten. Ja, Krankheitsausfälle sind für Betriebe und Teams ein echtes Problem. Ja, die gemessenen Werte sind vergleichsweise hoch. Aber die Debatte wird schnell schief, wenn man eine einzelne Stellschraube als Hauptursache markiert. Obwohl die Datenlage eher dafür spricht, dass andere Faktoren mindestens genauso wichtig sind. Bessere Erfassung durch die EAU, mehr Atemwegsinfekte nach der Pandemie, psychische Belastungen und Arbeitsbedingungen.
Genau, das ist ein Punkt, ja, wo ich eben gerne mal kurz rein würde. Wir hatten es ja vorhin schon mit der mangelnden Differenzierungsvorliebe unseres Kanzlers, aber weil du gerade diese Beispiele aufzählst. Gerade bei dem Thema psychische Belastungen und Arbeitsbedingungen, meine ich bin kein Mediziner, aber das weisen auch wiederum Statistiken aus, dass diese Zahlen zunehmen und da muss man, glaube ich, kein Zauberer sein, um zumindest, wenn man aus dem Sozialbereich kommt, wie jetzt wir beide, genau das festzustellen, finde ich. Ne? Die Bedingungen sind schlechter geworden die letzten Jahre, das heißt kleinere Teams, kleinere Etats, aber mehr oder immer noch dieselben Aufgaben in oft kürzerer Zeit zu leisten. Allein durch solche Konstellationen steigt das Risiko einfach psychischer Erkrankungen, Burnout-Risiken, gesundheitlicher Überlastung etc. Und das, finde ich, eben kommt auch irgendwie so ein bisschen kurz in der Darstellung von Herrn Merz. Weiß nicht, wie du das siehst, aber gerade der Punkt psychische Belastung, Arbeitsbedingungen hat mich jetzt ein bisschen angetriggert, weil beides, muss ich für mich zumindest sagen, nimmt zu. Die Arbeitsbedingungen sind anders, sind restriktiver geworden und dadurch, glaube ich schon, bin ich im Vergleich zu früher auch psychisch, so gern ich meinen Job mache, anders belastet.
Ja, ich meine, die Sache ist ja auch die, dass wenn du eine psychische Erkrankung hast, ne, dass solche auch deutlich länger dauern als jetzt, ich weiß nicht, ein Schnupfen, ne? Ich meine, da bist du vielleicht...
Gut, richtig, das kommt noch dazu.
Das kommt eben noch dazu, ne, finde ich. Das macht wirklich einen Unterschied, auch hinsichtlich der Krankheitsdauer, ne? Häufigkeit, ja, sicherlich auch, aber kenne ich auch bei uns, ne? Wenn da jemand wegen eben psychischer Erkrankung dann ausfällt, ne, dann ist das nicht eine Woche oder so, ne? Sondern das...
Was ja auch völlig in Ordnung
kann halt
ist, ne?
Auch das mal, ist, naja, richtig, aber muss ja auch eben berücksichtigt werden. Ne? Das ist ein Monat oder das sind auch mal zwei.
Und dann hat das eben nichts mit faul zu tun, sondern im Zweifel mit ausgebrannt oder whatever. Und, um den Kreis zu schließen, da kommt ja dann hinzu, dass das eben nicht mehr was wäre, was man mit einer Telefon-AU macht. Das geht vielleicht, wie gesagt, die ersten 5 Tage. Aber wenn ich dann merke, meine Beschwerden, meine Antriebslosigkeit, mein whatever hält an, dann muss ich eben in die Praxis gehen und dann entsteht halt vielleicht ein Monat Fehlzeit. Aber der liegt dann nicht an der Telefon-AU.
Ja, das ist ja natürlich insgesamt zu kurz gegriffen, ne?
Das ist jetzt unsere Perspektive, aber es gibt noch andere, ne?
Genau, die wollen wir jetzt mal darstellen, Perspektiven von unterschiedlichen Akteuren. Denn genau hier entscheidet sich, ob Politik am Ende Symbolpolitik macht oder ob sie eben ein Problem wirklich bearbeitet.
Ja, dann schauen wir doch zunächst mal auf die Sicht von Hausärztinnen und Hausärzten, die in der telefonischen AU ein bewährtes Entlastungsinstrument sehen. Der Hausärzteverband argumentiert, Auswertungen der Krankenkassen zeigen bislang keinen höheren Missbrauch durch die Telefon-AU und warnt davor, dass es bei einer Abschaffung wieder massenhaft Menschen ohne Not in den Praxen geben würde, gerade in Infektzeiten, was eben auch ein Ansteckungsrisiko wieder deutlich erhöhen würde. Das ist sicherlich auch, aber nicht nur, ein Standesinteresse. Es ist auch ein praktisches Argument, denn mehr Präsenzpflicht in der Praxis bedeutet schlicht mehr Wartezimmerkontakte und dadurch mehr Ansteckungen und weniger Zeit für Patientinnen und Patienten, die tatsächlich untersucht werden müssen, ältere Menschen, chronisch Kranke, komplexe Fälle beispielsweise. Das ist aber eben nur eine Seite der Medaille. Die Arbeitgeberperspektive, wir können es uns denken, klingt anders. Aus Unternehmersicht ist der Krankenstand nicht abstrakt, sondern konkret. Lieferpläne wackeln, Teams müssen Ausfälle kompensieren, Überstunden steigen genau dadurch und in kleinen Betrieben kann das existenziell werden. Genau diese Realität beschreibt auch die Tagesschau in einem Hintergrundartikel, den wir in den Shownotes gerne verlinken. Betriebe berichten von Chaos, wenn kurzfristig mehrere Leute fehlen und sie nehmen die Telefon-AU als zu einfach wahr. Nur, muss man ja auch eins dazu sagen, Wahrnehmung ist noch keine Kausalität. Die gleiche Tagesschau-Analyse stellt eben auch Folgendes daneben. Daten zeigen kein auffälliges Muster und ZEW-Analysen finden keinen Anstieg durch die Telefon-AU. Genau da liegt also der Konflikt. Der betriebliche Druck ist real, aber die Ursache ist nicht automatisch das Telefon und der vermeintlich einfachere Weg.
Ja, und dann haben wir noch die Gewerkschafts- und Beschäftigtenperspektive. Die ist in dieser Debatte besonders sensibel. Der Deutsche Gewerkschaftsbund warnt davor, Beschäftigte unter Generalverdacht zu stellen. In den Reaktionen wird betont, die meisten melden sich nicht aus einer Laune heraus krank, sondern weil sie lange bis zur Grenze gearbeitet haben. Und wenn man die Hürden erhöht, steigt nicht automatisch die Gesundheit, sondern eben oft der Präsentismus. Krank zur Arbeit, ansteckend, unkonzentriert, das führt langfristig eher zu mehr Ausfällen. Und schließlich die politische Perspektive, derzeit verkörpert durch Wagen und Merz. Der Kern ihrer Linie lautet, Missbrauch soll ausgeschlossen werden, die Regelungen kommen auf den Prüfstand. Man brauche praktikable Lösungen. Gleichzeitig wird, auch von der KBV-Spitze gesagt, Telefonanamnese sei als Grundlage für eine zuverlässige Beurteilung schwierig und könne Missbrauch erleichtern. Die Politik steht also zwischen zwei Risiken. Risiko 1, man lässt ein niedrigschwelliges Verfahren laufen, das in Einzelfällen missbraucht werden könnte und verliert Vertrauen bei Betrieben. Risiko 2, man schafft es ab, ohne belastbaren Nachweis, dass es der Haupttreiber ist und erzeugt neue Probleme. Überfüllte Praxen, mehr Ansteckung, mehr Bürokratie und möglicherweise mehr Präsentismus. Ob es das ist, was man dann will?
Tja.
Wenn man diese Position ernst nimmt, landet man oft nicht bei alles weg oder alles bleibt, sondern bei präzisen Stellschrauben. Wo genau kann Missbrauch tatsächlich auftreten? Welche Muster waren auffällig? Und was kann man tun, um Betriebe zu entlasten, ohne Versorgung zu verschlechtern? Das sind die Fragen, die in einer Prüfung sinnvoll wären und nicht die reine Symbolfrage Telefon ja oder nein.
Näher erklärt. Ja, und ihr habt's gemerkt, unser Brennglas-Update haben wir bis auf Weiteres auf Eis gelegt, aber unsere zweite regelmäßige Rubrik, das näher erklärt, werden wir beibehalten. Denn da ist unsere Überzeugung, dass durchaus, so hoffen wir zumindest, der ein oder andere Mehrwert für euch drinsteckt, den wir daher natürlich beibehalten möchten. Und heute wollen wir in dieser Rubrik einmal einen Unterschied klären, der in vielen Krankenstandsdebatten durcheinanderfliegt. Krankmeldung ist nicht dasselbe wie Krankschreibung. Und das ist auch der Grund, warum die berühmte 3-Tage-Logik so viel Einfluss darauf hat, wie wir Zahlen wahrnehmen und interpretieren. Fangen wir mal ganz alltagspraktisch an. Krankmeldung heißt ganz schlicht und einfach Folgendes. Ich sage meinem Arbeitgeber so früh wie möglich Bescheid, dass ich heute nicht arbeiten kann. Und idealerweise auch, wie lange es ungefähr dauert. Das ist eine reine Informationspflicht, damit im Betrieb geplant werden kann. Und die bleibt auch in Zeiten der elektronischen AU bestehen. Selbst wenn der in Anführungsstrichen gelbe Zettel digital geworden ist, muss man dem Arbeitgeber weiterhin aktiv trotzdem Bescheid geben.
Die Krankschreibung wiederum, offiziell Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung AU genannt, ist etwas anderes. Das ist die ärztliche Feststellung, du bist arbeitsunfähig, also eine medizinische Einschätzung, die arbeits- und sozialrechtliche Folgen hat. Der gemeinsame Bundesausschuss, der die Details dazu in Richtlinien regelt, formuliert das sehr klar. Die AU ist in der Regel die Voraussetzung dafür, dass gesetzlich Versicherte Anspruch auf Entgeltfortzahlung oder später Krankengeld haben. Und jetzt kommt die Stelle, an der die 3-Tage-Regel ins Spiel kommt. Und die ist der Schlüssel zum Verständnis vieler Missverständnisse. Nach der Grundlogik gilt in Deutschland meist, es sei denn, es ist in begründeten Missbrauchsverdachtsfällen zwischen Arbeitgeber und einzelnen Arbeitnehmern individuell anders geregelt. Ein ärztliches Attest wird typischerweise erst dann fällig, wenn die Arbeitsunfähigkeit länger als 3 Kalendertage dauert, also ab dem 4. Tag. Gleichzeitig dürfen Arbeitgeber die Vorlage auch früher verlangen, sogar ab Tag 1. Das ist das, was ich gerade meinte, als ich auf den individuellen Einzelfall hinwies. Das ist juristisch so abgesichert, dass es das Bundesarbeitsgericht in einer Entscheidung ausdrücklich so zusammenfasst. Ab dem vierten Tag Pflicht, früher kann der Arbeitgeber es verlangen.
Ein Mini-Beispiel vielleicht noch an dieser Stelle, damit man es sofort und besser greifen kann. Du wirst am Montag krank. Du meldest dich am Montag krank, weil du ja direkt, unmittelbar und unverzüglich Bescheid geben musst. Das ist die Krankmeldung. Wenn du am Dienstag und Mittwoch wieder fit bist, brauchst du in vielen Betrieben gar kein ärztliches Attest. Wenn du aber am Donnerstag immer noch nicht arbeiten kannst, wird spätestens dann die AU relevant, es sei denn, dein Arbeitgeber verlangt sie ohnehin schon ab dem ersten Tag. Genau diese betriebliche Praxis ist der Grund, warum Menschen sehr unterschiedliche Erfahrungen haben. Manche sagen, ich brauche fast nie einen Attest, andere sagen, bei uns wird sofort eins verlangt. Und damit sind wir bei der Statistik, weil die Drei-Tage-Logik auch beeinflusst, was überhaupt gezählt wird. Der Statis, also das Statistische Bundesamt, auf das sich auch Friedrich Merz bezieht, weist beim Krankenstand ausdrücklich darauf hin. In ihrer Berechnung werden nur Krankmeldungen erfasst, die eine Abwesenheitsdauer von mehr als 3 Tagen überschreiten, und deshalb dürfte die tatsächliche Zahl der Krankmeldungen auch faktisch noch höher liegen. Das heißt, wenn in der öffentlichen Debatte Zahlen gegeneinander gehalten werden, kann es sein, dass die eine Statistik systematisch viele kurze Ausfälle gar nicht abbildet und eine andere Quelle, etwa Krankenkassendaten mit anderer Logik, kommt auf deutlich höhere Werte. Alle reden dann über die Zahl, aber in Wirklichkeit reden sie über verschiedene Messmethoden. Machen wir passend zum Folgenthema abschließend noch den Bogen zur Telefon-AU. Die telefonische Krankschreibung verändert nicht die Pflicht, sich krank zu melden, und sie schafft auch nicht automatisch neue Krankentage. Sie verändert vor allem den Weg zur ärztlichen AU, wenn eine Bescheinigung gebraucht wird.
Ja, seit einem GBA-Beschluss von 2023 gilt, bei leichten Erkrankungen, wenn keine Videosprechstunde möglich ist, kann eine AU nach telefonischer Anamnese ausgestellt werden. Aber eben nur unter den schon genannten klaren Bedingungen. Die Patientin oder der Patient muss in der Praxis bekannt sein, keine schwere Symptomatik vorweisen, und die Erstbescheinigung gilt dann maximal bis zu 5 Kalendertagen. Eine automatische telefonische Verlängerung ist nicht möglich. Und es gibt keinen Anspruch darauf, das bleibt ärztliche Entscheidung. Und genau deshalb ist die 3-Tage-Regel so politisch aufgeladen. Wenn man sagt, wir schaffen die Telefon-AU ab, dann trifft das in der Praxis vor allem die Fälle, in denen Beschäftigte relativ früh einen Attest brauchen, weil der Betrieb es verlangt oder weil die Erkrankung eben länger dauert. Gleichzeitig gibt es seit Jahren die Gegenidee, die Karenzzeit eher zu verlängern, um unnötige Arztkontakte zu vermeiden, was aber Arbeitgeber wiederum kritisch sehen.
Ja, und damit kommen wir ins Fazit der heutigen Sendung. Merz' Aussage trifft ein Alltagsgefühl. Es fehlt ständig jemand. Und sein Wortlaut, ist das wirklich richtig, ist das wirklich notwendig, ist eine starke politische Frage, weil sie moralisch klingt und nicht nur technisch. Aber wenn man das Brennglas draufhält, sieht man, die offiziellen Daten sind komplex, die Erfassung hat sich verändert und die Telefon-AU ist ein eng begrenztes Instrument, das explizit zur Entlastung gedacht ist und eben außerdem nur Erstbescheinigungen betrifft. Wer sie als Hauptursache markiert, muss daher mehr liefern als ein plausibles Bauchgefühl, nämlich belastbare Evidenz, dass genau diese Maßnahme den Krankenstand tatsächlich auch treibt. Bislang sprechen wichtige Analysen eher dagegen und die Evidenz, die die Telefon-AU als tatsächlichen Treiber belegen würde, bleibt bisher eben aus.
Wenn die Regierung also wirklich den Krankenstand senken will, sollte sie die großen Treiber in den Blick nehmen. Arbeitsbedingungen, Prävention, psychische Gesundheit, Infektionsschutz. Und nicht zuerst an einer Regel drehen, die vor allem Praxen entlasten und Ansteckung reduzieren soll. Die telefonische Krankschreibung kann man prüfen und sauber nachschärfen, ja. Aber eine Abschaffung ohne sauberen Beleg wäre am Ende nicht mehr als Symbolpolitik mit hohem Risiko, dass die Rechnung nicht aufgeht. Und entscheidender finde ich, sie löst vor allem das eigentliche Problem nicht.
Ja, in der Tat.
Ja, wie steht ihr zur Aussage von Friedrich Merz? Schreibt uns gerne eure Meinung über unsere Kontaktkanäle, die ihr in den Shownotes findet. Wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich sehr über Likes und Abos. Falls nicht, sind wir auch jederzeit offen für Kritik und Anmerkungen von euch. Kontaktiert uns auch hierzu sehr gerne. In diesem Sinne verabschieden wir uns für heute und wünschen euch schon mal eine schöne Woche. Bleibt gesund und werdet nicht krank. Oder bis in 4 Wochen. Macht's gut und Servus aus München.
Servus, ciao.